Ist ein Format erstmal so alt wie dieser Podcast, bleibt es nicht aus, dass einige der alten Themen echt mal ein Update vertragen könnten. Und heute machen wir genau das in Episode 249 des Dopcast.
Hi und herzlich willkommen zur Episode 249 des Dopcast. Aber mehr haben wir Zeit, die versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
Michael Skorpiumingas, guten Abend.
Guten Abend. Zwar nahm ich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute?
Die Dorp und die Vergangenheit. Und wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, einfach mal zurückzuschauen, ob wir nicht ein paar alte Episoden nochmal updaten müssten.
Genau. Also das ist jetzt, du hast sauberer recherchiert, an welchen Folgen sich das tatsächlich festmacht. Ich bin in meiner Vorplanung eher wirklich kalendarisch vorgegangen. Der Dorpcast ist jetzt seit circa 13 Jahren am Start, wenn ich das richtig... Nein, der ist seit 2013 am Start, so rum. Und was hat sich seitdem in der Szene getan? Was hat sich bewegt? Was ist vielleicht nicht mehr so, wie es mal gewesen ist, als wir darüber gesprochen haben? Ein retrospektives Thema.
Es wird ja auch immer wieder gewünscht, macht doch nochmal eine Episode dazu oder redet doch nochmal darüber. Wir versuchen jetzt hier ein paar der Sachen, die uns zumindest wichtig waren, wo wir sagen, hey, da müssten wir nochmal was zu erwähnen, in dieser Episode durch.
Genau, das wird natürlich in der Natur dieser Folge eher oberflächlich bleiben, aber ich glaube auch nach dem, was wir so im Vorgespräch besprochen haben, es sind eigentlich im Zweifelsfall immer eher so die, sagen wir, Sachen für den breiten Pinsel, weil vieles, glaube ich, hält auch noch stand, aber manches hat sich dann in einer Weise stark verändert, dass, ja, dass es auch durchaus einfach ist zu skizzieren, wie die Welt sich in dem Punkt verändert hat. Aber bevor wir dazu kommen, blicken wir erstmal zurück auf das Feedback. Es gab letzte Woche durchaus ein wenig Feedback. Ich bedanke mich für das herzliche Willkommenheißen unseres Gastes Marcel, der uns ja letztes Mal auch in einer retrospektiven Folge so ein Stückchen durch seine Rollenspielhistorie und damit durch unsere Rollenspielhistorie begleitet hat. Und ich hatte jetzt keinen Kommentar, der mich spezifisch angeschrien hat, wo ich nochmal explizit was zu sagen wollte. Insofern wollte ich eigentlich vor allen Dingen danke für das nette Feedback sagen. Ich weiß nicht, ob du noch einen konkreten Punkt hast.
Nein.
Das war ja einfach. Dann war die Redcon. Letztes Mal haben wir noch groß erklärt, dass wir da alle sein würden. Und der Tom war auch da und du warst auch da. Und ich habe mir lieber den Magen verdorben.
Ja, kann man ja machen.
Ja, kann ich gar nicht so empfehlen. Einer von 10 Sternen, do not recommend. Aber du warst auf der Redcon, war gut?
Ja, war tatsächlich gut. Das ist jetzt zum ersten Mal in Langen gewesen. Das ist die neue Stadthalle, wie sie heißt. Eine angenehmere Location als die Stadthalle in Limburg. Limburg hat die schönere Altstadt als Langen, aber dafür kann man in Langen viel besser parken, besser angebundene, klimatisierte Räume, was wirklich viel wert ist. Ja, war eine tolle Veranstaltung. Es waren 20% Besucherzuwachs zum letzten Jahr, auch weil die Halle einfach mehr fasst. Die Raumaufteilung war spannend. Ich habe nicht viel gesehen, weil ich die meiste Zeit am B-Ware-Stand gearbeitet habe. Aber ja, tolle Veranstaltung.
Ja.
Also kam auch gut an bei den Kunden und Fans, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, hat mir auch tatsächlich leid getan, nicht da gewesen zu sein. Du sagtest mir ja auch, es hätten durchaus Leute nach mir gefragt an den Tagen Freitag, Samstag. Und ich hätte gerne Sonntag mit Leuten gesocialized und zusammen mit dem Chef das Verlagsvorschau-Panel gehalten. Aber ich hatte andere Dinge, die mich zu dem Zeitpunkt umgetrieben haben. Nun denn.
Ja, oder weggetrieben haben. Ja, der Chef hat es erfolgreich geschafft, anstatt eine Stunde dann eine Dreiviertelstunde die gesamte Verlagsvorschau durchzuhauen. Trotz Fragen, die reingekommen sind, so konnte er noch Zeit aufholen, weil es ist ja kein Ding, dass das DSA-Workshop-Ding im Anschluss dann später anfängt. Deswegen wurde pünktlich beendet.
Insofern nehmen wir an, die Streams werden auch noch irgendwie online verfügbar sein. Ich habe das jetzt noch nicht genau nachverfolgt.
Ja, Kollege Tom von der Dorp hier hat auch wieder einen Rundgang gemacht mit der 360-Grad-Kamera. Gerade als die Keynote vom Chef lief, also als die Con am leersten war, sollte also irgendjemand das Video von der Redcon von der Dorp sehen. Das gibt nicht wieder, wie viele Personen da waren. Die meisten Personen oder ein sehr großer Teil der Personen waren entweder in Spielrunden oder in der Keynote. Also eigentlich bestuhlt war für 160 Leute oder sowas. Es waren bestimmt 250 Leute in dem Saal.
Was, ja. Nebenbei, wenn euch die 360-Grad-Videos von dem Tom gefallen, dann lasst ruhig auch mal einen Kommentar da. Das ist momentan noch ein bisschen ein Kommentar, sparsam, möchte ich sagen. Ich finde die auf jeden Fall ein spannendes Format. Das ist
ja
seit langem mal wieder was ich so einfach vorher noch nicht gesehen habe. Und das alleine finde ich
ist cool. Das Video von der Niederrhein-Con hat mich zum Beispiel sehr fasziniert, weil ich gar nicht gewusst habe, dass da wirklich so viel los ist und dass da so viele Verleger und auch Tabletop-Leute vor Ort sind. Vielleicht muss ich da auch mal hinfahren. Das hat mir also schon sehr geholfen, soweit.
Die nächste Veranstaltung, die auf jeden Fall die Bude rocken wird, ist die Drakon. Das kann man an dieser Stelle ja auch nochmal sagen. Vom 20. bis 22. September 2024. Wenn ihr jetzt auf den Kalender guckt, werdet ihr feststellen, das ist sehr zeitnah. Da findet die Drakon statt, im malerischen Woffelsbach in der Eifel. Man muss sich nicht vorher anmelden, man kann einfach vor Ort auftauchen. Es gibt einen Festpreis für das Wochenende. Wenn man nur einen Tag kommt, kostet zwar das Gleiche. Aber in diesem Preis ist grundsätzlich eine Tee- und Kaffee-Flat enthalten. In dem Preis ist grundsätzlich eine Übernachtungsmöglichkeit enthalten. Wobei Schlafplätze halt so lange verfügbar sind, bis keine mehr verfügbar sind. Wir haben kein Reservierungssystem oder sowas in der Art. Aber wir waren bisher auch noch nie an dem Punkt, an dem die Schlafplätze nicht gereicht hätten. Insofern.
Da viele Leute auch vor Ort in der Eifel halt dann einfach nach Hause fahren, die da wohnen oder sich vielleicht sogar ein Ferienhaus im Ort mieten, kann es auch einfach sein, dass du da einen 9-Zimmer-Schlafsaal dann für dich alleine hast.
Genau. Und ansonsten, wir sind eine offene...
9-Betten-Schlafsaal.
Ja.
Nicht 9-Zimmer-Schlafsaal.
Ja. Ja. Genau. Und ansonsten, es gibt einen Küchendienst, der einen mit Essen versorgt und samstags gibt's Frühstück und sonntags gibt's auch Frühstück und samstags... Im Laufe des Tages wird frisch gebacken, es werden auf jeden Fall wieder Waffeln gebacken und es wird irgendwie einen Kuchen geben. Leute, die schon mal auf der Drakon waren, kennen das ganze Prozedere ja schon. Vom eigentlichen Inhalt der Veranstaltung, wir sind wahrscheinlich so oldschool, wie so eine Convention wird. Also Leute kommen da hin und wir stellen die Räumlichkeiten und locken nette Leute an und dann bieten Leute Spielrunden an und andere spielen damit. Und das ist das Konzept der Convention. Keine Aussteller, keine Händler plus minus, der Sphärenmeister ist meistens zu Gast. Aber jetzt nicht als Aussteller, sondern einfach Roland, der da halt gerne hinkommt. Und ja,
Drakon.
Ja,
nochmal erwähnen, Sonntag wird halt gegen 12 oder so schon geschlossen mittags. Es gibt also nur noch Frühstück und dann kannst du halt nicht mehr viel machen. Außer vielleicht kriegst du noch eine Runde unter, wenn du entsprechend andere Begeisterte noch hast. Was kann sein, dass denn da schon um dich herum aufgeräumt wird?
Genau, das ist richtig. Also wer als Tagesgast Sonntag kommen will, dem würde ich abraten. Das lohnt nicht vermutlich. Es sei denn, ihr wollt irgendwie Leuten Hallo sagen oder so. Aber ansonsten, wie gesagt, einfach reinschneien und eine gute Zeit haben. Das ist so der Plan. Unreasonable Hospitality ist unser Ziel.
Okay.
Ja, genau. Das ist die Drakon, Woffelsbach, am See gelegen, hübsch und malerisch. Und vielleicht spielt ja sogar das Wetter mit und man kann so ein bisschen Eifelschönheit genießen oder so. Wer allerdings mit der Natur nicht so viel anfangen kann, der konsumiert vielleicht lieber Medien. Und das sei meine Überleitung zu dem Punkt, um dich zu fragen. Hast du ein Medium mitgebracht?
Mehrere, aber ich stelle nur eins vor.
Das liegt von dir.
Ich habe aufgrund eines YouTube-Reviews auf dem Kanal Dark Corners mir One Cut of the Dead angeschaut. One Cut of the Dead ist ein japanischer Horrorfilm. Die erste halbe Stunde ist mehr oder weniger ein Horrorfilm, der in einer Einstellung gedreht wurde. Das ist so ein Zombie-Reißer-Ding. Und ja, der geht aber länger als eine halbe Stunde. Die erste halbe Stunde ist halt nur dieser One Cut of the Dead. Und danach wird dann noch ein bisschen über diesen Film erzählt und mehr oder weniger, wie dieses ganze Konzept zusammenkam. Das ist keine Dokumentation. Das ist immer noch ein Film über diesen Film. Mehr oder weniger. Vielleicht ist das schon Spoiler. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ich hatte wahnsinnig viel Spaß an diesem Film. Die erste halbe Stunde musst du halt einfach, kannst du bemerkenswert einfach mitnehmen, weil das ist einfach in einer Einstellung gedrehter oder zumindest suggerierter Horrorfilm mit Zombies. In einer großen Halle mit mehreren Protagonisten. Das ist an sich schon eindrucksvoll genug. Aber dann später, die letzte Stunde des Films, wenn es nochmal um diesen Film an sich geht. Jeder, der schon mal irgendwie Filme gemacht hat, sich für Filme machen interessiert oder einfach mal reinschnuppern möchte, wie es hinter den Kulissen aussieht, sollte diesen Film unbedingt sehen. Das ist jetzt kein super blutiger Splasher-Horrorfilm. Das würde dem gar nicht gerecht werden. Wenn du allerdings die erste halbe Stunde gesehen hast und dir öfters mal gedacht hast, boah, warum ist das so? Das wird in der späteren Stunde geklärt. Und zwar hilarious. Also es ist, jeder, der schon mal einen Film gemacht hat, das versucht hat oder hinter die Kulissen blicken sollte, empfehle ich unbedingt, sich den auf Amazon Prime anzusehen. Ich habe den auch, weil ich kein Japanisch spreche, hätte die Originalfassung nichts gemacht, auch auf Deutsch gesehen. Wunderbar, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist wohl auch schon ein Remake von einem alten One Cut of the Dead, den ich allerdings da nicht kenne. Also von mir große, große Empfehlung. Auch wenn das jetzt ein bisschen nebulös klingt, aber je mehr ich darüber erzähle, desto mehr Reiz verliert der Film, glaube ich, an sich.
Wie lang ist der insgesamt?
So anderthalb Stunden.
Okay. Das ist ja eine...
Das ist eine gut kulturierbare Zeit, ja.
Ja, genau. Das ist eine Zeit, die man sich auch mal geben kann, wenn man sich bei dem Film nicht so ganz sicher ist. Ich glaube, da wollte ich so quasi drauf hinaus.
Mhm. Also, wenn ihr jetzt irgendwie nach der ersten halben Stunde sagt, so, boah, nee, wie geht das jetzt noch so weiter? Was soll denn da jetzt noch kommen? Bleibt auf jeden Fall dran.
Okay. Ja, dann sind wir heute horrorthematisch unterwegs, würde ich sagen. Ich war im Kino und ich habe Alien Romulus gesehen.
Aha, das ist ja schon mal ein wichtiger Hinweis. Mit Horror und so.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein Horrorfilm. Also, es ist wahrscheinlich jetzt ein schlechtes Zeichen, wenn ich damit beginne zu sagen, das Set-Design ist fantastisch. Der Film ist von der Ausstattung her so nah an den ersten 2 bis 3 Alien-Filmen dran, wie seitdem keiner mehr gewesen ist. Gerade Prometheus und Alien Covenant haben ja so dieses ich sag mal, dieses Star Wars Prequel Problem gehabt, dass du dich ein bisschen fragst, warum die Technik so geil ist und dann später in Alien 1 nicht mehr. Und der hier lebt seine Retrofuturistik mit seinen Röhrenmonitoren und also der Film optisch plus minus moderne Kameratechnik dockt quasi nahtlos an die Ästhetik an, die die ursprünglichen Alien Filme etabliert haben. Was ich auch lobend erwähnen möchte, ist der Soundtrack, der Motive aus Alien und aus anderen Alien Filmen, aber auch Motive aus Prometheus aufgreift und zu was Neuem verwebt und daraus einen guten, kohärenten neuen Soundtrack macht, der auf eine subtile Art und Weise, wichtiger Hinweis für gleich, auf eine subtile Art und Weise auch einfach reminiscent ist an die alten Filme. Das hat mir gut gefallen. Zuletzt auch, was ich positiv erwähnen möchte, sind die Schauspieler, vor allen Dingen die weibliche Protagonistin und ihr Bruder, geht in Spoiler-Territorien, aber die sind wirklich gut. Wirklich, wirklich gut, obwohl es junge Darsteller sind, aber wirklich, wirklich gut. Der Rest ist auch okay, aber die beiden sind so ein bisschen die Standout-Schauspieler. Wobei der Film auch echt nicht viele Schauspieler hat, also plus irgendwie so ein paar Dayplayer zu Beginn des Films sind es halt im Endeffekt irgendwie wirklich buchstäblich eine Handvoll Menschen, die in diesem Film agieren und im Laufe des Films weniger werden. Und jetzt kommt das Aber, weil irgendwie die ganze Zeit, die wir den geguckt haben, hatte ich so ein schwer greifbares Gefühl, dass der Film sich für mich einfach nicht anfühlt wie ein Alien-Film. Und ich kann bis heute nicht 100% den Finger drauflegen, weil im Prinzip macht er alles richtig. Der hat physisch am Set vorhandene Monster. Der hat die klassischen Viecher, also die klassischen Xenomorphe, Chestburster, Facehugger, das ganze Programm. Der hat Animatronik-Effekte. Also im Prinzip ist er so nah dran, wie er nur will, aber irgendetwas an der Art, wie der Film erzählt ist, hat mich rausgekegelt. Und ich habe zwei Punkte identifiziert für mich, die auf jeden Fall Anteil daran haben, in der festen Überzeugung, dass das nicht vollumfänglich ist. Das eine ist, ich finde, Alien-Filme leben sehr davon, dass die Protagonisten zwischendrin Momente haben, in denen sie zur Ruhe kommen können, in denen sie so ein bisschen versuchen können, einen Plan zu schmieden, wie sie jetzt weiter vorgehen können. Das ist im ersten Teil, wenn sie überlegen, diesen Flammenwerfer zu bauen und wenn sie überlegen, dann irgendwie in die Schächte reinzugehen. Das ist im zweiten Teil beispielsweise diese, wir könnten in den Orbit starten, den Planeten mit Nuklearsprengköpfen beschießen, das ist unser, ne, und so weiter. Das sind alles so Momente, wo die Charaktere innehalten können. Charaktere in Alien Romulus können nicht innehalten. In dem Moment, wo der erste Facehugger auftaucht, ist es eine Achterbahnfahrt, bis der Film vorbei ist. Der zweite Aspekt, der mich rausgekickelt hat, ist Fanservice. Dieser Film guckt sich zu zwei Dritteln wie Alien Isolation, der Film, und ist ansonsten so vollgestopft mit Zitaten aus den anderen Filmen, sei es wörtlich gesprochene oder auch visuelle. Also es gibt den Shot, wo sich eine weibliche Darstellerin panikverzerrt abwendet, während sich von der linken Bildseite der Xenomorph-Kopf so auf sie zubewegt. Das ist halt Shot für Shot aus Alien 3. Und es gibt eine Szene, wo die Protagonistin am Ende auszieht, um nochmal jemanden zu retten. Und das ist einfach Shot für Shot aus Alien 2. Und es gibt eine umstrittene, spoilerische Reminiszenz an Alien 1, die einfach in your face ist. Und er hatte den Get away from her, you bitch Spruch drin und so weiter. Und in anderen Filmen stört mich das eigentlich nicht so sehr, aber in diesem Film, vielleicht weil Alien an sich in seinem Grundton so ernst ist, hat das für mich eine Dissonanz erzeugt, die mich den Film über irgendwie rausgekegelt hat.
Du meinst also, die Reminiszenzen haben also dich auf die Metaebene gezogen und hatten dir nicht so die Immersion ermöglicht?
Ja, beziehungsweise haben die Suspension of Disbelief quasi ausgehebelt. Es ist trotzdem ein sehenswerter Film. Also ich hatte meinen Spaß daran. Ich habe nicht bereut, drin gewesen zu sein. Es war auch durchaus ein guter Film, um ihn im Kino gesehen zu haben. Der Regisseur Fede Alvarez, das ist unter anderem der das Evil Dead Remake gemacht hat, hat ganz klar einen sehr, sehr gut gefilmten Film abgeliefert. Er ist verhältnismäßig hart. Er hat meiner Meinung nach die furchteinflößendsten Facehugger, die bis jetzt irgendein Alien-Film auf den Weg gebracht hat. Und wie gesagt, den kann man schon gut gucken. Aber irgendwie hat der mich trotzdem unbefriedigt zurückgelassen. Und das ist schade, weil der auf dem Papier eigentlich alles richtig macht. Was ich zum Abschluss aber noch lobend erwähnen möchte, ist, dass er durchaus auch ein paar Verweise auf Prometheus und Alien Covenant drin hat. Und dass er meiner Meinung nach besser als die beiden selber es schafft, ein bisschen die Grätsche zu bewahren und an beide erfolgreich andockt. Also der Film funktioniert sowohl als etwas, was nach Prometheus und Alien Covenant spielt, als auch etwas, was im Rahmen der klassischen Alien-Filme spielt. Und das ist durchaus auch eine Leistung, die ich honoriert haben möchte. Also wie gesagt, alles in allem, ja, ist ein okayer Film, kann man schon machen. Aber irgendwie hat er es knapp verfehlt, Gold zu holen. quasi.
Er hat ja nicht den Vorteil davon, irgendwie nochmal zurückblicken zu können, um dann alles nochmal nachzubesprechen. Das haben nur wir. Und Zack Snyder.
Ja, wobei ich auch Alien Romulus in gewisser Weise vielleicht genau das vorwerfen würde, weil, wie gesagt, es ist so viel aus den anderen Filmen drin, das ist irgendwie, ey, wie kann ich eigentlich die komplette Alien Quadrilogy gucken, aber ich habe nur 2 Stunden, ach guck, Romulus, da ist alles drin, genau.
Meinst du, das ist so eine Art, wenn du eine KI fragst, schreib mir noch mal einen Alien-Film zusammen und der findet halt nichts Neues, sondern benutzt nur Elemente, die aus anderen bekannt sind?
Ein bisschen. Ja, aber es stimmt auch nicht. Die ersten 60 Minuten sind wirklich frisch und dann haben sie sich scheinbar nicht getraut, das durchzuziehen. Und dann machen sie eigene Dinge und zum Ende machen sie nochmal etwas, was ich wirklich, wirklich Bullshit fand. Aber da kann ich nicht drüber reden, weil das ist dann wirklich Spoiler.
Na gut.
Anyway, du hattest schon so schön rübergeleitet. Genau, die Rückschau. Wir blicken zurück auf, ja, jetzt den Dorpcast als Perspektive nehmen, mehr als ein Jahrzehnt der Rollenspielmarkt- und Hobbyentwicklung und das ist eine Menge. Mhm. Und zu versuchen, da so eine Art kohärenten Gesprächsfluss reinzukriegen, wird auch eine Herausforderung sein, an der uns die Hörenden am Ende messen können, weil die Themen, die wir jetzt so ins Auge gefasst haben, sind ja doch auch sehr vom Hölzchen aufs Stöckchen. Wo würdest du denn anfangen wollen?
Vorne, Episode 1.
Was zur Hölle haben wir da gemacht?
Am 7.4.2013 haben wir darüber gesprochen, wie sich Buchpreise zusammensetzen. Und ich habe den Eindruck, dass sich in den letzten 11,5 Jahren beziehungsweise allein in den letzten 3 Jahren sehr viel da getan hat.
Ich finde sogar maßgeblich in den letzten 3 Jahren. Also wenn du, ohne jetzt die genauen Zahlen auf den Zeitraum gesehen, also Dinge sind immer mal ein bisschen teurer geworden, aber was in den letzten paar Jahren passiert ist, spottet natürlich jeder Beschreibung.
Ja, du hattest ja auch mal Kontakt mit einem Drucker, der auch meinte, so dass er das so etwas oder sowas Ähnliches halt noch nie erlebt hätte, oder? Was die Preise angeht.
Aber das habe ich mittlerweile aus diversesten Richtungen schon gehört. Ja, das ist leider wahr. Und ich meine, das können genug andere Branchen auch. Gerade produzierende Branchen, denke ich, alle bestätigen. Um das Best-of-Album direkt erstmal aufzuzählen. Ne? Die Corona-Pandemie hat an verschiedenen Enden garstige Dinge damit getan. Von den offenkundigen Sachen wie schwindender Kaufkraft durch irgendwie Leute, die ihre Jobs verlieren oder sowas wie dem Wegfall von Transportrouten aufgrund der Lockdowns bis hin zu so absurden Sachen wie, ich weiß nicht, ob wir das im Dorpcast jemals beim Namen genannt haben. Ich hatte Kontakt mit einer Druckerei, der mehr oder weniger die Facharbeiter weggelaufen sind, weil ein großer Pharmakonzern mehr oder weniger auf dem Grundstück nebenan eine Fabrik für Corona-relevante Medikationen aufgemacht hat und die Facharbeiter einfach mit absurdem Geld abgeworben haben. Und es war viel lukrativer, da entsprechend in die Branche reinzuhüpfen für den Moment, als jetzt irgendwie im traditionellen Spielkartendruckwesen zu bleiben. Da rechnet ja niemand mit. Und als wenn die Pandemie dann noch nicht schlimm genug gewesen wäre, haben wir halt auch Landkrieg in Europa. Kann man ja auch nicht oft genug beim Namen nennen. Und dementsprechend kommt das auch nochmal hinzu. Wir haben allgemein seit Jahren eine absurde Inflationssituation und wir haben einmal mehr auch da durchaus Probleme, zum einen durch den Wegfall von Transportwegen, weil die Zugstrecken aus China nach Europa schwierig sind momentan und auch, weil viele Druckereien, mit denen wir sonst so zusammenarbeiten, eben in Ländern liegen wie Estland oder Litauen oder so, die gerade auch teilweise andere Sorgen haben.
Ja. Aber auch der Punkt, dass halt ganz viele von den, also viel von der Produktion, wie du gerade schon meintest, findet halt in Osteuropa statt und dementsprechend sind auch viele Fahrer osteuropäisch, die sind aber eingezogen worden. Für Krieg. Mhm. So, die stehen einfach nicht zur Verfügung. Das heißt, nicht nur die Produktionskosten für Bücher sind hochgeschnellt, sondern selbst die Transportkosten sind ordentlich hochgegangen, weil einfach die Fahrer gefragter sind und nicht mehr so viel verfügbar und da gehen halt die Preise hoch. Ja, also die Preise für, interessanterweise, für viele Rohstoffe sind ja nach der Krise wieder die Preise runtergegangen. Bei Papier scheint das nicht passiert zu sein. Also wir haben, glaube ich, von Anfang der Corona-Pandemie bis jetzt haben sich die Produktionspreise in der Druckerei, kann man glaube ich sagen, mehr als verdoppelt. Wir haben damals mal gesagt, so, ja, für jeden Euro, der halt in der, wenn du eine saubere Kalkulation haben möchtest, für jeden Euro in der Produktion mehr, muss das Endprodukt 5 Euro mehr kosten. Und wenn dann halt so ein Buch statt 4 Euro plötzlich 8 Euro kostet, kannst du das halt nicht komplett auf den Kunden umlegen. Sonst so, ja, 4 Euro mehr, das wären einfach, kostet ein Buch, das vorher 40 Euro gekostet hat, jetzt 60 Euro, das wären ja nur die Druckpreise. Und dann ohne, dass irgendjemand in der Kette mehr verdient hätte. Das muss man ja noch dazu sagen. Also wir haben es ja gesehen, dass die Rollenspielprodukte etwa 50% teurer geworden sind in den letzten 3 bis 5 Jahren. Und die Verlegenden kriegen nicht mehr Geld dadurch.
Eher im Gegenteil.
Ja, genau. Die Kosten sind so weit gestiegen, dass die meisten dann gesagt haben, ja, wir können das nicht mehr kompensieren, wir müssen das jetzt entsprechend so hoch erhöhen. Und wir können das aber nicht noch so erhöhen, wie es teurer geworden ist, sondern wir nehmen das eben auf unsere Kappe. Das heißt, die Margen, die sowieso schon sehr dünn sind, weil diese 1:5 Kalkulation wird im Rollenspielbereich fast nie erreicht. Das sind eher alles 1:3 Produkte. Geht halt nochmal weiter zurück. Und das ist natürlich richtig schmerzhaft. Wir sehen es ja auch an D&D 5. Die haben ja, als Hasbro das in Deutschland selbst rausgegeben hat, haben sie ja die Preise von 50€ auf 40€ noch reduziert gehabt, weil sie gesagt haben, ja, uns ist schon bewusst, dass $40 eben keine 50€ sind. Aber jetzt die 2024er Edition von D&D 5, die halt in Deutschland 2025 erscheinen wird, kostet einfach auch jedes Buch schon mal 60€. Die sind auch alle 50% teurer geworden.
Ja, klar. Das ist halt auch, du kommst halt einfach nicht drum herum. Mhm. Und ohne jetzt dazu sehr ins Detail gehen zu wollen, wir haben bei uns bei Ulysses so ein regelmäßiges Gespräch auf einer Geschäftsführungsebene, wo wir die Produkte durchgehen, die aus sind und entscheiden, ob wir die nachdrucken wollen oder nicht und ob wir dann den Preis verändern wollen oder nicht. Und plus ein paar andere Fragen, so gibt es Errata und so weiter. Seit Monaten ist es halt immer so dieses, okay, was ist denn jetzt der Stückpreis, wenn wir das jetzt nochmal nachdrucken würden? Fuck. Und dann musst du halt gucken, so schlucken wir das oder müssen wir den Preis wieder hochbumpen?
Und wir hatten es ja sogar bei einem größeren Crowdfunding-Projekt, das sich verzögert hat. Und wir haben einen Großteil des Gewinns, das wir mit diesem eigentlich sehr erfolgreichen Crowdfunding gefahren haben, dadurch verloren, dass einfach die Verzögerung so lange war, dass die Druckpreise in der Zeit so stark angestiegen sind, dass wir das eigentlich den Gewinn einfach abschöpfen mussten, um die weiter in die Produktion zu stecken.
Und das ist ja auch durchaus eine Entwicklung, die man über die Rollenspielszene hinaus durchaus beobachten kann. Also wer Romane gedruckt liest in irgendeiner Form, wird festgestellt haben, die sind auch sackenteuer geworden. Aus denselben Gründen. Und ich finde es generell in gewisser Weise beunruhigend und beruhigend zugleich, dass man alleine, wenn man, sagen wir mal, die Verlagsprogramme im Belletristikbereich verfolgt, sehen kann, die all dieselben Probleme haben wie wir auch. Dass es auch bei großen Random House Verlagen zu starken Verzögerungen gekommen ist in den letzten Jahren, die man eigentlich so nicht gewöhnt ist, etc. Also ich hatte den Punkt in meinen Notizen hier als Buchpreise und Marktkrisen bezeichnet und ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Es ist gerade wirklich schwierig, Bücher auf eine Art und Weise zu veröffentlichen, die Leute dann auch noch kaufen können, / wollen. Und insofern, guter Einstieg in die Folge ist auf jeden Fall nicht einfach. Die positive Sache daran ist, dass Leute immer noch kaufen. Mhm. Also natürlich gibt es Leute, die nicht wollen und natürlich gibt es Leute, wo man einfach ganz fair sagen muss, so, ich kann mir das nicht leisten. So, wer jetzt irgendwie, keine Ahnung, wer Bürgergeld bekommt, der kann sich jetzt vermutlich einfach signifikant weniger Rollenspielprodukte kaufen, als es wenig vorher kaufen konnte, weil die doppelte Kosten und Bürgergeld nicht in dem Maße das anerkennt oder so. Mhm. Und auf der anderen Seite, klar, gibt es natürlich auch die Leute irgendwie, weiß ich nicht, gut verdienende ITler und andere Klischees, die das einfach hinnehmen können. Aber für viele Leute macht es einen signifikanten Unterschied, ob das Buch jetzt eben 50 oder 70 Euro kostet. Aber ja, das ist eine Spirale, aus der wir nicht vollständig rauskommen können.
Eine Möglichkeit, sich da als Verlag stärker zu monetarisieren, ist natürlich der Direktvertrieb. Mhm. Also ich lasse den Händler aus und verkaufe halt direkt an den Kunden, weil dann bleibt einfach mehr Marge hängen. Wir hatten ja schon mal die Rechnung aufgemacht, wenn du so die klassische 1:5 Produktion hast. Das Buch kostet in der Produktion 10 Euro. Das heißt, im Endkundenshop kostet es dann eben 50 und an den Händler verkaufe ich es dann in der Regel für 25 bis 30 Euro. So, das heißt, ich muss 2,5 Bücher an den Händler verkaufen, um das gleiche Geld einzunehmen wie an einen Endkundenverkauf. Deswegen ist Crowdfunding, auch eines unserer ersten Themen, immer noch ein Riesenthema in der Branche. Also Episode 3, am 6.5.2013 haben wir drüber geredet und schon am 5.6.2015 haben wir schon mal eine Episode gemacht, wo wir uns das nochmal anschauen, weil es war damals schon massive Änderungen im Markt. In der ersten Episode 2013, vor über 10 Jahren, habe ich mich ja noch drüber lustig gemacht, dass Leute jetzt irgendwie als $20,000 Stretch Goal ein Lesebändchen mit reinnehmen, im Exalted Kickstarter damals, weil die Kosten ist ja nur ein Centbetrag. Zum einen, Lesebändchen sind richtig teuer geworden.
Ja.
Also brutal teuer, sowas wie damals, ja, da packen wir halt 6 Lesebändchen ins Buch, was soll's? Nee, geht nicht mehr. Aber auch hier ist der Vertriebsweg einfach direkt an den Kunden sehr viel wichtiger geworden. Klar, Kickstarter nimmt sich nochmal Geld, dann nimmt sich das Backer-Kit hinten nochmal Geld, das geht alles weg. Aber wir sehen es auch bei vielen Produkten, dass sie halt einmal richtig durchrutschen und danach einfach weg sind. Also es gibt ja, Free League macht das ja auch so, wir hatten es zum Beispiel bei Mutant Chronicles von Modiphius gesehen, wo die gesamte Spielreihe auf einmal gecrowdfundet wird und danach passiert einfach nichts mehr damit. So, die machen einmal ihren Schnitt und dann war das halt zu Ende.
Genau, ich denke, man muss da differenzieren zwischen zwei verschiedenen Ansätzen. Das Free League-Modell ist ja ein intentionales. Also die kommen schwingend durch die Türe und hauen dann eben ihr Spiel raus, mehr oder weniger. Und es gibt, glaube ich, auch genug andere Spiele, die durchaus ein erfolgreiches Grundbuch-Crowdfunding zustande kriegen, aber wo sich die starke Verbreitung durch das erste Crowdfunding nicht in eine Durchdringung des Marktes umsetzt. Sprich, es sind danach einfach keine Leute da, die Folgeprodukte kaufen wollen, weil die Leute wollten dieses eine Crowdfunding unterstützen und sind dann eben auch satt und zufrieden.
Oder du hast die Erfahrung gemacht, dass deine Spiele einfach später im Handel nicht performen. Dann druckst du halt eine kleine kleinere Auflage und versuchst einfach den Kunden das alles auf einmal reinzudrücken. Im Brettspielbereich funktioniert es ja auch. Also die jährlichen Kickstarter machen einige Leute, aber da gibt's dann ein Spiel mit direkt 30 Add-ons und Zusatzminiaturen dazu. Die kannst du dann für einen echt tollen Preis dann nur für 280 statt $400 dann eben holen, was das später im Handel kostet. Alleine dadurch hast du durch die Fear of Missing Out, FOMO, ja dann schon das Bedürfnis dazu zu greifen und das zieht nach wie vor.
Was man insgesamt einfach festhalten kann, erstmal um das Offensichtliche auszusprechen, Crowdfunding sind immer noch da und spielen immer noch eine wichtige Rolle. Wir haben es jetzt gerade gesehen mit dem Brandon Sanderson Cosmere Rollenspielprojekt, das mehr oder weniger aus dem Stand einfach 14 Millionen geholt hat.
Mehr als 15 Millionen Dollar, das Ding ist immer noch offen.
Ja.
Das ist einfach mal 50% mehr als das bis jetzt erfolgreichste Rollenspiel-Crowdfunding von Avatar The Last Airbender.
Man darf dabei aber natürlich auch nicht komplett außen vor lassen, dass der Sanderson-Effekt einfach auch absurd ist, können wir jetzt lange drüber sprechen, springt aber das Thema, warum das so ist, aber Brandon Sanderson Crowdfundings performen auch einfach extrem gut.
Weil der halt auch direkt seine Kundschaft mehr oder weniger dazu erzogen hat, über Crowdfunding zu arbeiten und die Sachen direkt bei ihm zu kaufen, ohne dass er einen Zwischenhändler oder nur einen Verlag da hätte.
Genau, aber was man daran sieht und was man, also es gibt zwei Takeaways für mich noch im Bereich Crowdfundings, die wichtig sind. Das eine ist, das siehst du zum Beispiel daran, ist, dass du hast das mit den Lesebändchen schon gestreift, Stretch Goals gefühlt sehr viel weniger wichtig. Also früher war das ja so ein bisschen, hatte das für mich so ein bisschen die Atmosphäre von so einem Marktstand. So, wenn du das nimmst, dann lege ich
dann lege ich noch ein Ei oben drauf und jetzt noch ein Fisch.
Genau. Und ich habe das Gefühl, wir sind da deutlicher von weggegangen. Es ist häufig sehr viel cleaner, eine überschaubare Anzahl an Optionen und dann kriegst du den Krempel halt für Geld und dann ist gut. Mhm. Und die andere
Sache. Der Cosmere, okay, bring's erstmal zu Ende, bitte. Entschuldige.
Ja, gut. Und die andere Sache geht aber auch durchaus in eine sehr andere Richtung, nämlich was man auch, also Crowdfunding ist ja ursprünglich mal als eine Finanzierungsform für die kleinen TM gestartet. Dies ist eine Demokratisierung der Fertigungsmittel in gewisser Weise, dass eben auch Leute, die keine große Firma sind, die Möglichkeit haben, das Geld einzusammeln, ohne jetzt irgendwie Investoren im klassischen Sinne zu brauchen, um ihre Projekte umzusetzen. De facto ist es aber halt auch so, dass ganz viele von den mindestens mittelgroßen Playern und teilweise den großen Playern im Rollenspielbereich Crowdfunding einfach als Vorbestellungsfinanzierungssystem nutzen. Aus all den Gründen, die wir gerade schon genannt haben, plus es sind halt einfach Vorbestellungen, die hast du dann auch sicher, wenn du damit, je nachdem, in Produktion gehst. Es hat so ein bisschen also diesen Untergrundcharakter abgelegt. Es ist ein mainstreamiges Finanzierungsmodell geworden, aber das meine ich tatsächlich wertfrei, weil in genau diesem Bereich hat es sich dafür ja auch sehr stark etablieren können.
Es hat immer noch einen Eventfaktor. Also ich denke, es passiert immer noch besser, als wenn du einfach nur etwas in deren Shop stellst und sagst, Vorbestellung ist jetzt offen, weil es passiert hier auch was. Und man kann mit den Leuten reden. Also es ist immer noch ein Happening. Deswegen, glaube ich, performt das auch noch besser als jede Vorbestellung, die man so machen kann. Und zum anderen kannst du das auch komplett ignorieren, wenn du halt sagst, das ist halt wirklich nur eine Vorbestelleraktion, wie in dem genannten Cosmere Kickstarter, der einfach keine Stretch Goals hatte. Das heißt, egal, ob da jetzt 15 Millionen oder 1 Million zusammengekommen wären, dass du kriegst halt das, was du gekauft hast. Da kommt jetzt nicht irgendwie noch ein Kurzgeschichtenband oben drauf oder jeder bekommt die SDLs von so einer Power Armor mit oder hier ein Bildband mit den geschicktesten Sturmklingen überhaupt. Nee, das kannst du dazu kaufen. So, das war von vornherein so eingeplant. So, nimm, kauf das oder nicht.
Ja.
Und das ist schon eine sehr interessante Entwicklung, weil es eigentlich vielen Elementen, das ist nicht der einzige Kickstarter, von der sehr groß geplant war, der so funktioniert, den ich jetzt gesehen habe. Also, wenn Leute davon ausgehen, das performt so oder so, brauchst du einfach Stretch Goals nicht.
Und umgekehrt, das haben wir ja auch durchaus bei uns schon erlebt, Stretch Goals machen diese Projekte halt auch sehr viel schwieriger zu kalkulieren, weil du plötzlich quasi auf mehreren Achsen skalierst, weil du hast mehr Leute, die mitmachen, aber du packst auch mehr in die Pakete. Und je nachdem, wie das Ganze gestaltet ist, musst du halt auch für mehr Leute mehr in die Pakete packen. Und das geht, wenn du halbwegs weißt, was du tust und wenn du ein Team dahinter stehen hast. Aber ich glaube, es sind auch genug kleine Crowdfundings damit ziemlich auf die Schnauze gefallen, dass sie sich de facto selbst in den Bankrott gehypt haben durch Dinge, die sie dann nachher nicht finanzieren konnten. Und
es läuft so gut, komm, jetzt packen wir hier noch was rein und dann machen wir das Buch hier noch dicker und dann machen wir daraus ein Hardcover und dann guckst du später drauf. Oh, wir hatten ja auch noch kostenloses Porto versprochen. So, schade, leider sind wir jetzt bankrott, weil wir das Ding ausliefern wollen.
Ja, plus natürlich die ganzen anderen Fallstricke. Du hast schon gesagt, Kickstarter will natürlich auch Geld haben und dann natürlich so die versteckteren Sachen, wie beispielsweise PayPal, wenn die Finanzierung über PayPal in irgendeiner Form läuft, die wollen ja auch immer nochmal ihren Schnitt haben und so weiter und plötzlich stellst du halt fest, dass das, was am Ende rauskommt, gar nicht das ist, was vorne drauf gestanden hat. Und wenn du dann auch noch zu knapp kalkuliert und zu großzügig rausgeworfen hast,
ja. Nicht mal ansatzweise, weil du kannst davon ausgehen, dass wenn du über Kickstarter ein Projekt machst, 10% der Zahlungen platzen, weil die Kreditkarte nicht gedeckt ist, weil die Leute das zurückziehen, weil irgendwie Betrug im Spiel war. 10% sind schon mal weg. 10% gehen an Kickstarter, 10% gehen an Backerkit und plötzlich ist Also viele von den Sachen, die wir jetzt hier erwähnt haben, haben die Leute in den letzten Jahren teils schmerzhaft erfahren müssen. Und ich glaube, dass das nicht mehr so häufig vorkommt, aber es kann immer noch passieren.
Auf der anderen Seite, um mal in eine ganz andere Richtung weiter zu schwenken, seit ich im Kreativbereich arbeite, erklärt man mir, dass das gedruckte Buch tot ist. Wir haben 2024. Es war noch nie so schwer, bezahlbar Bücher zu produzieren wie derzeit, zumindest zu meinen Lebzeiten. Und das Buch ist nicht tot. Und ich,
ja, Jacke Sieg, ne?
Ich fühle mich,
Fans haben.
Muss sagen, ich fühle mich sehr bestätigt in etwas, was ich all die Jahre immer gesagt habe, nämlich ja, digitale Veröffentlichungsformen sind interessant. Ja, es gibt eine Existenzberechtigung für das E-Book, genauso wie es eine Existenzberechtigung zum Beispiel für Hörbücher gibt, in ihrer modernen, gestreamten Form quasi. Aber das gedruckte Buch steht da schon durchaus solide. Und ich gehe auch sehr sicher davon aus, keine Ahnung, wir sind 2013 mit dem Dropcast gestartet, wir haben jetzt 2024. Ich bin mir sicher, 2035 plus minus Krieg lesen wir immer noch Bücher.
Wie Egan Spengler schon in den 80ern ja sagte, Print ist tot.
Ja.
Hat sich nicht durchgesetzt. Aber gut, der Mann hat beruflich Geister gejagt. Interessanter Punkt auch noch vielleicht dazu, 3D-Druck. 3D-Druck war halt noch nie so einfach, so preiswert und so convenient, wie es jetzt ist. Hat das irgendeinen von den Anbietern von klassischen Plastikguss oder klassischen Miniaturen dazu gebracht, den Betrieb einzustellen? Nein. Ja. Also, wie wir oftmals hier gesagt haben, 3D-Druck ist ein eigenes Hobby. Das hat den Markt erweitert. Einige Kunden sind davon halt übergegangen, aber insgesamt, ich kaufe ja auch noch Plastikmodelle und anderen Kram. Das heißt, das wird auch noch bleiben, weil der Mehraufwand, den du 3D-Druck hast, rechtfertigt sich nicht für jeden unter dem Platzaufwand und was noch alles dazu gehört.
Ja, was am Ende Leute tatsächlich, denke ich, immer in einem relevanten Maße bewegen wird, ist Convenience. Und das schlägt dann spätestens, glaube ich, die Brücke zu den digitalen Veröffentlichungsformen. Da hast du auch irgendwie Folgen rausgesucht gehabt, wo wir darüber gesprochen haben.
Mhm.
Aber um quasi das Pferd von hinten aufzuzäumen, wir hatten da diese Pandemie und die hat mit Sicherheit auch nochmal sehr viel zum Thema Online-Spiel beigetragen. Virtual Tabletop, also VTT-Plattformen sind sehr stark geworden. Und natürlich kann man auch irgendwie, Marcel hat letzte Folge noch darüber gesprochen, wie sie bei ICQ online gespielt haben. Aber das Maß an Funktionalität, an Mitteln, an Optionen, die man heutzutage hat, um online zu spielen, ist ja ein ganz anderes Thema.
Mhm.
Und war, wenn du mal überlegst, wir haben angefangen, den Dropcast über Skype aufzunehmen, wenn ich mich richtig erinnere. Und alleine der Komfort, den wir haben, wie wir heute aufnehmen, der überträgt sich ja quasi eins zu eins auch auf den Komfort, den du hast, um online zu spielen. Und da hat sich so viel getan in den Jahren.
Ja, also unsere erste Technik-Episode war 2016, also noch Hömmele vor der Pandemie. Und unsere zweite Episode mit Technik am Spieltisch war 2021, also mitten in der Pandemie. Und da hatten sich unsere Standpunkte, was das angeht, auch schon sehr verändert, einfach weil wir keine weiteren Optionen hatten. Wie sieht das bei dir inzwischen aus? Du spielst weitestgehend am Tisch, oder?
Ich spiele Stand heute am Tisch. Wir hatten die Wrath and Glory Runde, die online gespielt hat, aber die ist irgendwann einfach durch gewesen, also Plot zu Ende durch gewesen. Wir haben uns die Option aufrechterhalten, dass sie vielleicht auch nochmal irgendwann weiterspielen wird, aber einer der Mitspielenden hat dann erstmal sein Studium zum Arzt beendet und der andere hat jetzt unter anderem auch geheiratet und so Dinge, Leben und so, und damit ist meine einzige Online-Runde derzeit durch, Querstrich auf Eis, und insofern kann man guten Gewissens sagen, ich spiele wieder traditionell am Spieltisch.
Ich spiele quasi nur noch online. Also selbst dieses Jahr habe ich quasi nicht Tabletop gespielt. Das hat sich auch komplett zerschlagen, mehr oder weniger. Deswegen habe ich nur noch Online-Rollenspielrunden. Das heißt, ich hatte auch noch hier aufgeschrieben, Episode 116, Hobbykrise 2018, wo stehen wir gerade? Wie würdest du sagen, bist du gerade sehr standhaft im Hobby, was das angeht?
Ja, also ja. Ich hatte gerade, während du gesprochen hast, mal überschlagen. Ich habe 2 D&D-Runden. Ich leite nicht alle, ne? Aber ich habe 2 D&D-Runden. Ich habe eine Hexenrunde. Wir haben eine Knights Black Agents-Runde. Haben eine Magus-Runde. Theoretisch eine Star Trek-Runde, wobei Magus und Star Trek gerade ein bisschen lahmen, aber das bin ich schuld und meine Verfügbarkeit. Ich glaube, das sind sie, wenn ich jetzt nichts vergesse, aber das ist ja nun mehr als genug, ne? Also ich denke, viele Leute würden sich wünschen, so viele Runden zur Auswahl zu haben, und ich könnte theoretisch mehr haben. Ich nehme nur nicht mehr Angebote im Freundeskreis an, weil, wie gesagt, meine Zeit ist eh zu begrenzt.
Mhm.
Nee, und ich habe auch immer noch Spaß dran. Vielleicht sogar wieder mehr als vor der Pandemie. Diese Zeit, die ich nicht so spielen konnte, wie ich wollte. Also wir haben ja durchaus Online-Sachen gemacht, aber das ist für mich einfach nicht das Gleiche. Und diese Zeit, die ich mit Online, die ich da quasi nicht spielen konnte und danach die Lust, wieder ranzugehen und gut vorbereitet und mit Eifer an die ganze Sache ranzugehen, das macht sich bezahlt und gibt mir auch im Hobby quasi jetzt wieder viel raus. Und nee, ich würde sagen, ich stehe da sehr solide im Hobby. Und selber?
Ich weiß nicht, ob mir Rollenspiel momentan so viel gibt, tatsächlich. Ich merke, dass wenn die Rollenspielrunde läuft, ich auch während der Rollenspielrunde halt die Gelegenheit nutze, um viel anderes hier zu erledigen, das einfach liegen geblieben ist, von Versicherungsmaterial weg, Lüften bis zu Wäsche zusammenlegen. Das ist an sich ganz angenehm, weil ich kann halt was, wenn ich eine blöde Tätigkeit mache, irgendwas Interessantes nebenbei machen. Aber meine Aufmerksamkeit ist halt nicht komplett dabei und ich weiß auch nicht, die letzten Jahre hatte ich eigentlich nur auf der Drakon meine My Little Pony Runde, viele Grüße, wo ich halt noch am Tisch gespielt habe. Und wenn jetzt auch noch das Tabletop dieses Jahr weggefallen ist, habe ich halt gar keine physische Repräsentanz mehr beim Spielen. Und es fühlt sich inzwischen, würde ich sagen, weniger wertig an. Einfach weil mein Investment nicht so groß ist. Es soll jetzt keine Kritik an den Online-Runden sein. Ich hatte ja auch mit Online-Runden viel Spaß. Aber momentan finde ich die Idee, immer noch jetzt so eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde zu irgendeiner Rollenspielrunde zu fahren, geradezu abschreckend. Also weiß ich nicht, da muss ich nochmal in mich gehen, wie sich das dann weiterentwickelt.
Ja, wenn ich eine Anregung quasi mit auf den Weg geben dürfte, aber die ist natürlich berechenbar, wenn man mich kennt. Ich frage mich bei dem, was du gerade gesagt hast, was Henne und was Ei ist, weil ja, es ist total cool, dass du bei Online-Runden nebenher noch Sachen machen kannst, wie Sachen abheften, aber das läuft natürlich zumindest fundamental gegen das, was ich Leuten immer rate, nämlich tu eine Sache richtig und nicht fünf Sachen nebenher. Und eine der Sachen, die ich am Tischrollenspiel mag, ist, dass genau das deutlich weniger spürbar ist. Es hat einfach niemand noch nebenbei im Browserfenster auf oder dieses oder jenes, sondern Leute sind da, um miteinander am Tisch gemeinsam ein Hobby auszuüben. Und es ist dasselbe wie mit Meetings. Ich bin mir sicher, dass bei größeren Meetings bei uns auf der Arbeit ein relevanter Anteil von Leuten nebenher teilweise weiterarbeitet oder ansonsten nicht ganz bei der Sache ist. Wohingegen, wenn alle gemeinsam um den Tisch rumsitzen, diese Option einfach nicht gegeben ist, dann bist du physisch präsent mit jemandem im Raum. Und das ist mit ein Grund, warum für mich Rollenspiel vor Ort so viel intensiver funktioniert als online.
Vielleicht möchte ich das auch einfach nicht und vermeide das irgendwie. Ich habe ja auch schon seit Jahren keine Brettspiele mehr gespielt und ähnlichen Kram.
Ja gut, klar.
Naja, dann ja, das kann alles sein, dass ich einfach nicht mehr bereit bin, dieses Invest zu tätigen.
Das kann natürlich sein, ja. Was man in Bezug auf die Online-Sachen noch erwähnen kann, ist jetzt einfach, ich weiß gar nicht, inwiefern ich das im Dorpcast mal laut ausgesprochen habe. Insgesamt rückblickend betrachtet muss man sagen, wir haben gefühlt in den letzten Jahren weniger Multimedia-Auswertungen gesehen, als ich erwartet hätte. Nicht, dass es die nicht gegeben hätte. Also Baldur's Gate 3 ist das größte und flammendste Beispiel, aber natürlich auch der D&D-Kinofilm letztes Jahr natürlich zu nennen. Vampire hat unendlich viele Computerspiel-, Videospiel- und VR-Umsetzungen jetzt zum Beispiel auch gesehen. Aber wenn ich mich so zurückerinnere, auch noch vor der Pandemie, ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass es inzwischen mehr wäre. Aber so sehr Videospielverfilmungen gerade zum Beispiel etwas sind, was gefühlt ziemlich anzieht. Der Rollenspiel-Hobby-IP-Markt hat sich da bisher nicht in dem Maße niederschlagen können. Und damit hätte ich ein bisschen gerechnet. Da habe ich offensichtlich falsch gelegen. Aber kann natürlich immer noch kommen.
Ja, also ich denke, alleine durch Critical Role habe ich schon so viel in dieser Hinsicht bekommen, auch mit dem D&D-Film, dass ich da eigentlich sehr zufrieden bin. Gemessen an der Größe unserer Szene ist das, glaube ich, schon eine ganz gute mediale Repräsentanz.
Ja, aber mehr geht natürlich immer. Und ich meine, jetzt das ist jetzt illusorisch, ne? Aber ein cooler Shadowrun-Film, den würde ich schon auch gucken gehen wollen. Also,
ja, vielleicht. Guck doch Bright auf Netflix. Das ist ja sowas Ähnliches.
Den habe ich gesehen und das ist gelogen. Aber ja, wie auch immer. Also da habe ich einfach falsch gelegen. Ein anderes Thema, was finde ich noch Erwähnung verdient, auch wenn wir aus oftmals gestriffenen Gründen nicht die Besten sind, um darüber zu reden. Ich finde Diversität auf der einen Seite und das wirkt jetzt erstmal wie was anderes, aber ich finde, es zahlt quasi in die gleiche Richtung ein. Safety Tools sind etwas, was in den letzten Jahren sehr viel präsenter geworden ist, sehr viel mainstreamiger geworden ist. Also Diversität ist ja generell gesellschaftlich ein nicht unumkämpftes, aber eben voranschreitendes Thema. Für den Fall, dass es in irgendeiner Form missverständlich ist, ich bin pro Diversität in jedweder Hinsicht, aber im Rollenspielbereich habe ich das Gefühl, ist es nochmal sehr viel vertretener als in manchen anderen Hobby- oder Subkulturbereichen.
Ja, also wir wissen ja durch Umfragen, dass queere Personen im Rollenspielsektor stark überrepräsentiert sind.
Genau.
Gegenüber der Gesamtbevölkerung.
Und im gleichen Sinne sehe ich dann eben auch sowas wie das stärkere Umgehen mit Sicherheitstechniken. Wir haben letztes Mal in der Folge mit Marcel ein paar gestriffen und der hat dann bei uns auf dem Discord auch noch ein bisschen weiter erläutert und ein paar weitere genannt. Einfach die Idee vom Rollenspielhobby als Safe Space und dem Rollenspielhobby als eben auch ein Hobbybereich, wo Leute sich in einer Weise sicher fühlen, dass sie sich da entsprechend auch niederlassen und entfalten. Das ist etwas, was ich weiß nicht, ob das in den letzten Jahren so viel stärker geworden ist oder ob das nur für mich so viel präsenter geworden ist, aber das ist etwas, was für mich auf jeden Fall, wenn wir über Veränderungen in der Branche sprechen, wir haben, was hast du gesagt, 2014, glaube ich, die Folge mit Mairi und unserer damaligen Kollegin Miriam gemacht zum Frauen in der Rollenspielszene. Und in den 10 Jahren seitdem hat sich alleine auch mein eigener Blick auf das Thema in einer Art und Weise komplexer entwickelt, das hätte ich damals nicht abgesehen. Und ich finde das eine sehr positive Entwicklung und eben auch eine, die definitiv Erwähnung verdient. Wir haben es nie auf die Kette bekommen, im Dorpcast vernünftig zu gendern. Das ist was uns regelmäßig in Jahresrückblicken in irgendeiner Form an den Kopf geworfen wurde, aber...
Weiß ich nicht. Also vernünftig zu gendern ist ja schon eine Wertung, an der sich selbst Leute aus dem entsprechenden Bereich sehr reiben.
Konsistent.
Okay.
Wir haben keine konsistente Sprachform für uns in irgendeiner Form bisher, glaube ich, finden können. Ja. Ansonsten, wenn wir über den Zeitraum sprechen, eine andere Sache, die einfach noch erwähnt werden sollte, wir haben sie jetzt schon mal mehrfach gestreift, das ist das Thema D&D 5. D&D 5 ist 2014 erschienen, also knapp nachdem der Dorpcast gestartet ist und hat in den 10 Jahren seither, also während wir das hier aufnehmen, ich gehe davon aus, irgendwann im Laufe dieses Monats, meine ich, müsste mein neues Players Handbook eintreffen von der jetzt neuen 5.5 oder wie man das Biest auch immer nennen will. Aber in diesen 10 Jahren, die D&D 5 da war, hat es den Markt auf eine Art und Weise umgepflügt, die 2014 auch keine Art kommen sehen, würde ich behaupten.
Ja, also es war so wie die 20-Blase halt damals, wo halt plötzlich alle Leute mit 5e-Produkten angefangen haben, bis zu dem Punkt, wo es halt 3/4 aller Neuerscheinungen irgendwas mit 5e waren. Du gehst über die Gen Con und es ist halt quasi nur 5e, Dungeons & Dragons relevant. Dann hatten sie ihre OGL-Krise, die in der Szene sehr hoch gehypt wurde, die aber, glaube ich, am Markt relativ unspektakulär vorbeigegangen ist. Ja, es gab ein paar Leute, die sich abgespalten haben. Hat sich bis jetzt noch keiner durchsetzen können oder ist überhaupt erschienen. Mal gucken, also 2024, du hast es erwähnt, kommt jetzt die nicht 6. Edition von D&D. Mhm. Das ist ja jetzt effektiv eine lebendes Rollenspiel. Sogar das Spielerhandbuch, was du bald bekommst, ist ja schon erratiert worden auf D&D Beyond. Wie es damit halt weitergeht, weil die werden ja nicht nur einfach ihre Marktvormacht massiv weiter damit ausbauen, wie ich glaube, wenn sie sich nicht halt noch ein paar Fauxpas leisten. Sie brechen ja auch weiter im Bereich der Virtual Tabletops und der Online-Tools hervor. Also sie haben angefangen, ihren eigenen Vertrieb zu machen in verschiedenen Sprachen für die Bücher. Sie haben angefangen, ihre Plattform zu nutzen und die auch für große Drittanbieter zu öffnen. Sie haben jetzt D&D Beyond hat ganz viele Grenzen gezogen, was Videospiel-DLC-Content, den man nur daher gewohnt ist, plötzlich im Kontext des Online-Rollenspiels zu präsentieren. Also du hast 5 Charakterslots. Solltest du mehr Charakterslots bei D&D Beyond haben wollen, musst du halt ins Abo gehen oder Charaktere löschen. Du konntest damals noch Mikrotransaktionen machen, indem du einzelne Zauber, einzelne Talente aus verschiedenen Büchern dir direkt gekauft hast, was du eben brauchtest. Das ist eine Option, die inzwischen scheinbar rausgegangen ist. Du konntest Skins für deinen Charakterbogen oder für Würfel speziell kaufen, also kosmetische Items für ein Würfeltool, und das scheint ein Markt zu sein. Und jetzt mit der 2024er Edition kommt ja nochmal auch ein Virtual Tabletop, was noch damit eingebaut ist, mit ja 3D-Modellen, die du bewegen kannst und Effekten und so. Mhm. Ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Ich finde, das ist zu viel Klimbim. Das lenkt dann eher vom Spiel ab, muss ich dann halt zeigen, wie es implementiert ist und ja, wie das vom Markt angenommen wird.
Ja, es gab ja dieses Präsentationsvideo zu dieser Virtual Tabletop-Umgebung, wo in der Mitte des Spieltisches in dem Video eine wirklich liebevolle Miniaturenlandschaft aufgebaut war und dann saßen alle kreisrum drumherum mit ihren Laptops vor sich, quasi den Blick auf die Miniaturenlandschaft versperrt durch den Laptop von allen Leuten, die im selben Raum sitzen, und Alter, ist das mein Albtraum. Also,
ja, das ist quasi das Worst Case von allem zusammengenommen.
Ja, das ist meine persönliche Rollenspiel-Dystopie, ganz klar. Und
das ist die Nachteile von allen Sachen zusammengenommen, also das war also eine fragwürdige Präsentation.
Zwei Dinge würde ich aber noch gerne loswerden wollen. Du hast jetzt gesagt, das ist halt so wie bei der D20-Blase. Ich finde, zwei Dinge sind insofern bemerkenswert. Auf der einen Seite, als D&D 3 damals rauskam, war das gefühlt eine Sache, die instant Hype erfüllt war, weil das war bunt, das war das Rollenspiel, was diesen ganzen grafischen Vorstoß gemacht hat, die Cover sahen aus, die Sachen nie ausgesehen haben. Ich hatte das Gefühl, zumindest in meiner Bubble, D&D 3 wurde sofort mit so einem Wow-Gefühl aufgenommen. D&D 5 nicht. Ich erinnere mich an Gespräche im privaten wie auch im beruflichen Umfeld, wo Leute ernsthaft Zweifel hatten, ob diese 5. Edition wohl überhaupt genug Stehkraft hat, um jetzt irgendwie einen sinnvollen Zyklus zu überleben, bis sie dann irgendwann angefangen hat zu ziehen. Aber als sie dann einmal zog, oh boy, hat sie nie aufgehört damit.
Auch bei der deutschen Version, die ist ja bei Ulysses erschienen, habe ich ja mitbetreut. Und die erste Auflage lief wirklich schleppend. Und wir haben schon überlegt, scheiße, haben die das alles schon auf Englisch gekauft? Funktioniert das nicht? Aber das hat dann relativ schnell Fahrt danach auch aufgenommen. Und wir haben ja da in 2,5 Jahren 12 Auflagen des Spielerhandbuchs gedruckt. Völliger Wahnsinn.
Und dann, du hast das mit der OGL-Krise schon erwähnt gehabt. Was für mich nochmal ganz klar in der ganzen Sache auch ablesbar ist, ist, wenn du so einen der Riesen der Branche hast, dasselbe gilt in gewisser Weise auch für Games Workshop zum Beispiel, die schwächeln immer mal, weil sie dumme, unsinnige Fauxpas hinlegen und Pinkerton-Detektive auf Trading-Card-Influencer hetzen oder sonstigen Unfug machen. Aber das Internet ist immer sehr schnell dabei, Firmen für tot zu erklären. Und dann muss die betroffene Firma erfahrungsgemäß eigentlich nur eine Minimumzeit in der Lage sein, ein paar Sachen hintereinander richtig zu machen. Und dann ist das alles wieder vergessen. Und D&D ist so tot erklärt worden während der OGL-Krise. Aber D&D ist auch so tot erklärt worden im Schatten von D&D 4, wo Marcel und du ja letztes Mal noch weiter erklärt haben, warum ihr dieses Spiel liebt. Aber trotzdem, die Stimmung war einfach dagegen. Und dann kommt halt D&D 5 und walzt alles wieder um. Und insofern, niemand ist too big to fail. Aber die Macht von Marktriesen, sich auch einfach wieder auf die Beine zu stellen, wenn nun mal der Wille da ist, den darf man einfach nicht unterschätzen.
Mhm. Ja, das wird dadurch auch aufgeheizt, weil wir halt im Social-Media-Umfeld, zum Beispiel bei Games Workshop, gibt es halt mehrere Drama-Kanäle. Sobald die Games Workshop-Aktie irgendwie um 10% fällt, haben sie sofort ein neues Video und erklären, warum Games Workshop auf dem absteigenden Ast ist, und das sollen sie nicht wundern, weil sie nicht auf den Kunden hören. Die machen aber kein Video, wenn die Games Workshop-Aktie 15% im Plus ist, um das irgendwie auszugleichen. Und die haben auch nicht im Blick, dass hier gerade Dividenden ausgezahlt wurden, weswegen danach immer Aktien verkauft werden. Und deswegen die Dinger droppen und so weiter. Ja, es ist halt viel Drama im Markt, gerade je größer die Marke ist, und bei D&D war das auch massivst, aber diese Leute leben auch davon, dass die angeklickt werden, und die benötigen D&D. Die wollen, das klingt dann immer so, als wollen die halt diese Firmen scheitern sehen, aber die existieren ja ausschließlich, um sich darüber lustig zu machen oder sich darüber zu beschweren. Und was eine ziemlich traurige Existenz ist, aber es gibt dafür einen Markt.
Hast du noch irgendwas auf deinem Zettel?
Ja, aber es ist nicht wichtig und es ist schon spät. Mir ist aufgefallen, Alter, hatten wir viele Con-Episode.
Das ist durchaus richtig.
Als ich jetzt nochmal durchgegangen bin, ja.
Wir haben jetzt auch nicht mehr weiter über Patreon gesprochen, was, denke ich, auch nochmal durchaus eine interessante Perspektive wäre. Aber ich glaube, vieles, was wir über Crowdfundings gesagt haben, findet sich irgendwie in diesen anderen Schwarmfinanzierungsmodellen in irgendeiner Form auch. Ich komme nicht umhin, nicht wenigstens einmal zu erwähnen, dass OnlyFans im Jahr 2023 $7 Milliarden Umsatz gemacht hat. Also
Patreon zum Vergleich?
Nein.
Mhm. Aber siehst du, Thomas, vielleicht ist das die Zukunft der Dope.
Ja, die Zukunft der Dorp, das ist ein interessantes Stichwort. Ne? Wir haben nämlich noch, bevor wir zum Sermon kommen, haben wir noch ein Thema nach dem Thema.
Spannend.
Jetzt schwart euch Übles und ihr habt recht. Wir brauchen eine Pause. Ich glaube, da läuft es einfach drauf hinaus. Um euch ein bisschen Kontext zu liefern, frisch von heute. Das, worüber wir heute gesprochen haben, war ursprünglich nicht das Thema, was wir für heute vorgesehen hatten, bis dir aufgefallen ist, dass wir das Thema, was wir für heute vorgesehen hatten, schon hatten.
Und das ist in den letzten 3 Monaten oder so jetzt zum dritten Mal passiert.
Vierten Mal.
Echt?
Der Grund, weshalb wir über das gesprochen haben, was wir jetzt gleich unseren Hörenden antragen werden, ist, dass wir quasi den Hattrick voll gemacht haben und 3 Folgen in Folge jedes Mal in diese Sache getapst sind. Und dann kommt das jetzt nochmal drauf, das sind 4. Ja, also der Punkt ist einfach der, wir haben ernstlich Schwierigkeiten, sinnvoll abgegrenzte Themen zu finden und dann auch etwas Nachhaltiges dazu sagen zu können. Und wir sind beide der Meinung gewesen, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, wir sind beide der Meinung gewesen, dass wir nicht den Dorpcast nur machen wollen des Dorpcasts wegen, so, weil das haben wir schon immer so gemacht. Und darum möchten wir uns eine Auszeit gönnen. Und ich weiß, dass jetzt einige von euch mit Sicherheit aufstöhnen werden, nicht zuletzt, weil uns jüngst noch an mehreren Stellen Leuten gesagt haben, wie dankbar sind, dass wir immer noch kontinuierlich raushauen, weil ja zum Beispiel auch im Tabletop jetzt mehrere Formate auch irgendwie aufgehört haben oder Pause machen, weißt du besser als ich.
Oder jetzt auf der Redcon viele nochmal auf mich zukamen, um dafür zu danken, dass wir den Dorpcast machen.
Und wir wissen das zu schätzen. Wir wissen die positiven Stimmen, die uns all die Jahre immer erreicht haben, zu schätzen. Aber ihr habt es auch verdient, dass wir hier ein Format präsentieren, das wir eben nicht nur machen, um die Checkliste abzuarbeiten, sondern in das wir mit entsprechendem Eifer reingehen. Und der Dorpcast in seiner heutigen Form ist, Stand heute, nicht dieses Format. Das ist der Punkt, wo du jetzt was sagen könntest.
Ich dachte, das wäre jetzt dramaturgische Stille, die du hier bewusst eingebaut hättest, um jetzt noch was nachzuschieben. Ja, die Sache ist halt, die Luft ist ein bisschen raus und wir brauchen eine Pause.
Das muss nicht das Ende sein. Wir wollen uns jetzt erstmal so grob bis zum Jahreswechsel geben.
Mhm.
Also erstmal ganz klar, wir machen noch eine Folge 250. Es hat mich zwar unglaublich in den Fingern gejuckt, all die OCD-Leute da draußen in den Wahnsinn zu treiben, indem wir mit der 249 rausgehen, aber nein.
Keine Option, Thomas, nein.
Nein. Wir machen, wenn alles klappt, sogar noch eine Drakon-Episode. Das wird dann die 249b im Sinne dieses Zählsystems, das niemand außer mir zu verstehen scheint. Und dann machen wir noch eine Folge 250 und dann machen wir erstmal Pause. Wir machen erstmal Pause bis mindestens Ende des Jahres. Und dann werden wir mal sehen, wahlweise, ob sich einfach unsere Dorpcast-Batterie wieder aufgeladen hat und ob wir in der Zwischenzeit so viele Gedanken gehabt haben, dass wir einfach sagen, okay, damit können wir wieder reinstarten. Oder ob wir den Zuschnitt des Podcast-Formates ändern wollen im Hinblick auf irgendwie, sagen wir mal, eben eine etwas andere Ausrichtung, wo wir wieder viele frische, unverbrauchte Ideen haben, die wir guten Gewissens angehen können. Oder, das ist natürlich durchaus eine Option, dass wir am Ende sagen, boah, eigentlich ist Podcast durch, erstmal für uns. So, das,
ja. machen wir jetzt nur noch Mini-Downloads oder größere Downloads. Wir schreiben eigene Rollenspiele. Es gibt eine fortlaufende Kurzgeschichte von dir auf der Dorp. Wir machen Videoformate. Wir mal gehen stärker in die Medienanalyse. Kann alles passieren. Müssen wir schauen.
Nichts von dem, was du gerade gesagt hast, sind Versprechen?
Nein, auf keinen Fall.
Nein. Genau, aber wir haben uns da relativ lange mitgetragen. Wir wissen um diese Entscheidung jetzt auch schon eine ganze Weile. Wenn ihr nochmal so auf die Themen der letzten Zeit zurückblickt oder auch die Folgen letzter Zeit zurückblickt, werden einige Dinge vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn ergeben als vorher. Ich weiß es nicht. Das ist durchaus einer der Gründe gewesen, weshalb wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall noch eine Folge mit Marcel machen, aus den DORP-initiierenden Gründen, die wir letztes Mal hier besprochen haben, so beispielsweise. Das ist der Grund, warum diese Folge recht rückblickend ist, warum die nächste Folge, also die 250, auch nochmal rückblickend sein wird. Die 250 wird nämlich quasi der Rückblick auf die Zeit des DORP-Cast, aber in Bezug auf uns DORP und uns Menschen sein und eben nicht auf die Branche insgesamt. Dann müssen wir, glaube ich, wirklich erstmal durchatmen. Und dann gucken wir weiter.
Genau. Und bis dahin gibt's einen Sermon.
Genau. Wir sind die DORP. Wir brauchen eine Podcast-Pause. Aber ihr findet uns dennoch unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorpTV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com/diedorp und wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorpshop gibt es unter gadgets.com/dorp. Wir sind auf rspblogs.de und Facebook sowie diversen Social-Media-Plattformen, die der Tom betreut. Dementsprechend geht @diedorp auch an den Tom. Und oben auf der Dorp-Seite gibt es ganz viele kleine Icons, mit denen ihr diese ganzen freakigen Dienste bedienen könnt. Eine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wer also auch gerade zum Beispiel in der Dorpcast-Pause noch ein bisschen mehr von meinen verquerten Gedanken haben will, da. Wir haben den Discord-Server, der wird natürlich auch weiterhin fortbestehen, so wie die DORP insgesamt weiterhin fortbestehen wird, unter discord.die-dorp.de. Und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische beim Paper Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 20. bis 22. September 2024. Da könnt ihr uns quasi nochmal live sagen, was das für eine Kackidee ist, die wir gerade geäußert haben. Möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com/diedorp.
Ja, Thomas, dann danke für diesen Rückblick und hoffentlich die neuen Erkenntnisse, die wir und unsere Hörenden hier rausziehen konnten. Und wir hören uns in 2 Wochen oder so wieder.
Ja, 2 Wochen relativ wahrscheinlich dann mit der Drakon-Episode und dann in einem noch nicht geklärten Intervall mit der letzten Episode. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und ich sage adieu und ciao, ciao.
Tschüss.
Ja. Ich bin gespannt, wie die Resonanz sein wird. Ob die Leute einfach nur sagen, ja, haben wir uns eh schon gedacht. Hat jeder gemerkt, dass die Luft raus ist?
Also ihr seid so verbraucht, guckt euch doch mal an. Es ist gut, dass es jetzt wenigstens zu Ende geht.
Schön, dass ihr es endlich selber gemerkt habt oder so.
Ja, okay, ja. Ja, hören wir mal.
Genau, hören wir mal. Und für heute drücken wir einfach mal auf Stopp. Ist eh schon wieder viel zu lang, diese Folge.
Ne?
Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den DORP Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im September 2024 sind das Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arudwan aka AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Creatio ex Nihilo, Daniela, Daniel Doppelstein, Dead Operator Marco, Dorifer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Olaf Hilscher, die 100-Questen-Gesellschaft, Dennis Huber, René Kulig, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Mehlem, Marcel Middeke, Miles, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Sphärenmeisterspiele, Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon, Junf und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke.